wir versuchen dieses Thema Empowerment, also Entscheidungen auf die richtige Ebene der Organisation zu bringen, wirklich zu leben.
Bitpanda hat erreicht, wovon viele nur träumen. Das Unternehmen hat eine ganze Branche revolutioniert. Mit einer Bewertung von über 1 Milliarde zählt Bitpanda zu den wertvollsten Unicorns in Europa. Jetzt bricht das Unternehmen in die nächste Phase auf. Wie der neue CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad diese Zukunft gestalten will, erfährst du jetzt. Los geht's!
Du hast Führungskultur angesprochen, dass das so separat oder was ist da anders, was ist mehr oder weniger?
Ich glaube, beim Thema Führungskultur ist mir persönlich, aber uns allgemein eine Sache sehr, sehr wichtig. Ein Prinzip, das ist People follow people. Mhm. Man arbeitet natürlich für eine Marke, für ein Unternehmen, das muss Spaß machen, das Gehalt muss passen. Aber am Ende des Tages arbeitet man mit den Menschen und für die Menschen, für die man arbeitet. Mhm. Und hier funktioniert das meiner Meinung nach nur, wenn Führungskräfte, egal auf welcher Ebene, ein Teamlead, ein Abteilungsleiter, ein Bereichsleiter oder das Management, aktiv als Role Model vorangeht. Das heißt, alles, was man selbst nicht tut, kann man nicht erwarten von seinen eigenen Führungskräften und deren Mitarbeitern und so weiter. Und das, glaube ich, ist eines der Grundprinzipien, die bei uns in der Führungskultur extrem wichtig und verankert sind. Mhm.
Du hast vorher gesagt, ihr habt es nicht immer leicht getan. Und es war auch ein Suchprozess, die richtigen Leute für die Führungsjobs zu finden. Was sind so Eigenschaften am Ende, wo du sagst, das braucht jemand, damit er wahrscheinlich, das ist ja nicht sicher, ein Team voranbringt? Und darum, nehme ich an, geht es ja.
Ne? Genau. Also ich glaube, das Allerwichtigste, vor allem bei uns im Unternehmen, ist Entscheidungsfreudigkeit. Mhm. Wir versuchen dieses Thema Empowerment, also Entscheidungen auf die richtige Ebene der Organisation zu bringen, wirklich zu leben. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter, wie überall, aber ich glaube, das ist eines der Grunddinge, die wir wirklich sehr aktiv vorantreiben. Das funktioniert aber nur, wenn Führungskräfte entscheiden wollen. Und nichts ist schlimmer, als wenn man sagt, man hat Führungskräfte, die sagen, okay, das Team bereitet Optionen auf und dann wird das hinaufdelegiert und dann soll das oben irgendwie entscheiden. Also ich sage immer, habe jahrelang unterschiedliche Bankenorganisationen gesehen, auch in der Beratung. Und der Klassiker dort ist, dass
immer denken und Entscheidungen nach oben schieben.
PowerPoint-Präsentationen mit 3 Optionen gemacht werden, das in der Mitte wird immer genommen und dann geht das hinauf, bis du quasi unten einen Abarbeitungslayer hast und oben einen Entscheidungslayer auf Management- und -1-Ebene mit sehr vielen Komitee- und Steering-Komitee-Strukturen dort entschieden wird und es dann wieder hinuntergeht. Wie soll ein Mitarbeiter oder ein Team ein Thema wirklich verantworten wollen, also ownen, die Accountability dafür haben, wenn sie es nicht entscheiden dürfen. Mhm. Ich meine, das ist so ein mit, okay, da kann man immer leicht sagen, ja, das haben die halt falsch entschieden und deswegen müssen wir das so machen. Ja. Da geht ganz viel von Commitment verloren.
Ja.
Und deswegen zum Thema Führungskultur und Co. Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Sache ist zu sagen, wie schafft man Commitment herzustellen? Mhm. Diese intrinsische Motivation ist die stärkste, die es gibt für einen Menschen, wenn er bezüglich Job und Arbeit ist. Und nur mit dem schaffen wir es zumindest, glauben wir, konkurrenzfähig im Vergleich zu Amerikanern und Asiaten.
Ich muss das fragen, auch weil du dann große Corporates gesprochen hast, wie geht es ja dann mit dem Fehler um? Weil es werden Fehler passieren. Also man sagt ja, es gibt Managementlehrer, die behauptet, jede zweite Entscheidung ist falsch, selbst wenn man sie gut überlegt. Ja. Wie geht es ja damit um, wenn man mal, ja, und du damit um?
Voll. Also ich glaube, da muss man auch bei sich selbst ansetzen. Und wir haben, und das ist sicherlich auch kommend von Erik Demuth, einem unserer Gründer, ein ganz klares Leitprinzip mit, solange zu dem Zeitpunkt, wo du diese Entscheidung getroffen hast, basierend auf der damals verfügbaren Informationslage, es die richtige Entscheidung war, ist das vollkommen in Ordnung. Weil ich meine, im Nachhinein ist man A, immer klüger, B, die Dinge entwickeln sich gerade. Also da muss man ein bisschen diese Blockchain-Krypto-Industrie verstehen. Bei uns verändern sich die Rahmenbedingungen auf Quartalsebene. Mhm. Also da gibt es neue technologischen Fortschritte, da gibt es neue Marktteilnehmer, da gibt es neue Regularien, da gibt es Regulatoren, die sich die ihre Meinung verändern oder weiterentwickeln. Im Positiven wie auch woanders, manchmal im Negativen. Das heißt, bei uns ist das so ein schneller Veränderungsprozess. Das heißt, dass für andere Organisationen Veränderungen in Jahren passieren, bei uns in Monaten oder Wochen. Und das sagt sich jetzt einfach so, man kann sich denken, ja, so schlimm ist das schon nicht. Ich glaube, wenn man diesen Speed nicht mal erlebt hat, dann kann man sich das nicht vorstellen. Mhm. Und der zwingt einen dazu, extrem entscheidungsfreudig als Organisation zu werden, weil man sonst einfach nicht erfolgreich sein kann.
Mhm. Wird das bei euch wahrscheinlich wie bei vielen anderen schon auch durch das Thema künstliche Intelligenz noch einmal beschleunigt? Oder wie stark betrifft euch das?
Natürlich, also AI ist ein Thema, das uns aktiv seit Jahren schon beschäftigt. Wir einsetzen in unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen. Wir haben eine eigene Research und Development, also R&D-Abteilung, die sich vor allem nur mit dem Thema KI für, sei es effizienteres Arbeiten, aber auch kundenseitige Produkte auseinandersetzt. Sogar einer unserer Gründer, der Christian Trummer, war früher unser CTO, ist mittlerweile unser Chief Scientist, also sprich der Leiter unserer Forschungsabteilung und kümmert sich mit dem
ganzen fokussiert Team
komplett auf das Thema KI.
Ja. weil du sagst, großes Tempo. Wie, das die Frage geht in zwei Richtungen. Woran macht ihr dann fest, dass die Richtung stimmt, wenn sich so viel verändert? Wo sagst du, sind das welche Karten-KPIs wahrscheinlich auch? Wie machst du es fest? Wann, wie zieht ihr Resümee und wie oft? Und du sagst, okay, stimmt oder stimmt nicht? Ja?
Voll. Also ich glaube, wichtig ist natürlich, dass man auch sehr stark misst, oder auf Erfolg messbar macht.
Ja.
Das geht nur über KPIs, bei uns sind es Northstar-Metriken und dahinter liegen dann OKR-Frameworks, die sich sozusagen in die Tiefe hinunterziehen. Man muss aber auch ganz klar sagen, wir steuern unser Unternehmen nach genau zwei Haupt-KPIs. Das ist Top-Line-Revenue und Bottom-Line-Profitabilität. Okay. So, und alles hat sich dem da unterzuordnen und zu richten, was auch sinnvoll ist, weil dadurch schafft man Wachstum oben wie unten voranzutreiben und zu generieren. Und natürlich hat man dann viele andere Metriken, die da hineinspielen. Das sind Marktanteile im Vergleich zum Wettbewerb.
Ja,
das ist Produktadaptionsraten, Kundenzufriedenheit im Kundenservice, Mitarbeiterzufriedenheit, auch eine sehr wichtige Sache. Mhm. Führungskräftezufriedenheit. Ich glaube, da muss man sehr stark immer differenzieren, weil das sind zwar alles Mitarbeiter eines Unternehmens, aber sehr unterschiedliche Zielgruppen, wenn es darum geht, welche Bedürfnisse Führungskräfte versus also Individual Contributors in einem Unternehmen.
Mhm. Lass mich noch kurz zu dem Thema Entscheidungen zurückgehen. Da sind ja viele große, auch sehr strategische Entscheidungen. Wie triffst du die? Wie läuft das ab? Und in welchem Moment sagst du vielleicht auch, na, treffen wir noch nicht, warten wir? Oder wie läuft das ab? Ja.
Also ich glaube, das Wichtigste ist ja A, dass man einen jährlichen Strategieprozess sich gibt. Das haben wir vor mehr als 3 Jahren angefangen, bei uns wirklich institutionalisiert her zu etablieren. Also einmal im Jahr mit, wir haben eine Strategieabteilung, die sozusagen dann mit dem Management, wir nennen das Extended Leadership Team, sind die Top 20, 25 Führungskräfte des Unternehmens, die zusammenbringt, um hier sozusagen die Richtung für die nächsten 12 bis 24 Monate
gemeinsam zu definieren.
Genau, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen. Unsere Industrie, da gibt es keinen, in 5 Jahren möchte man dort sein, weil der Veränderungszyklus viel zu schnell ist. Das heißt, wir denken in 2 bis 3 Jahreszyklen und Adoptionen darunter. Und dann kommt man von diesem Strategieprozess hin zu einem runtergebrochenen, was heißt das, in einer Roadmap für die nächsten 12 Monate, was heißt das runtergebrochen aufs nächste Quartal und schafft so von quasi strategisch hin zu am Ende taktisch einer Unternehmenssteuerung auch hinzukommen. Mhm. Man muss aber auch ganz klar sagen, das Ganze kann am Papier immer toll aussehen. Am Ende des Tages funktioniert das nur, wenn die Menschen, die Führungskräfte und das Top-Management sehr, sehr geeint hinter dem stehen und gemeinsam in diese Richtung arbeiten. Und ich glaube, das ist eines unserer großen, großen Vorteile, wo wir jahrelang dafür gearbeitet haben, ist, wir sind mittlerweile wirklich ein Team. Also meine Kolleginnen und Kollegen auf der Management-Seite, ich, die Gründer, das ist eins. Und ohne dem würde es nicht funktionieren.
Die Frage ist wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten, aber wenn, dann kannst das du. Wie ist dieses Vertrauen entstanden? Weil ich habe den Eindruck, viele suchen ja genau nach dieser Vertrauensbasis, ob das zwischen Eigentümer und Vorstandsteam ist oder zwischen Vorstandsteam und dem Management, sozusagen B-1. Wie entsteht das bei dir oder bei euch?
Klar, also ich glaube, das Allerwichtigste ist genau das, was du angesprochen hast, Vertrauen. Die größte Sorge und das größte Thema, warum es Corporate Politics gibt, und ganz los wird man das nie, aber man kann es massiv reduzieren, ist, weil Menschen sich gegenseitig nicht vertrauen. Das kann sein meiner eigenen Führungskraft, meine Kolleginnen und Kollegen, dem anderen Bereich, meinem Eigentümer, wem auch immer. Und man muss halt verstehen, der Feind ist nicht im eigenen Unternehmen, sondern der sitzt woanders. Mhm. Und in unserem Fall, glaube ich, ist es eben nicht nur zu sagen, oh, der sitzt da irgendwie in Österreich oder in Europa, sondern fein ist es übertrieben gesagt, aber die Konkurrenz in dem Sinne, sondern das ist halt ein globales Spiel. Und wenn wir glauben, dass wir intern in einem Vorstandsmeeting-Raum irgendwie da links, rechts, wer kriegt welches Thema oder Ressourcen oder Budgetverteilung, ist das die komplett falsche Diskussion. Weil am Ende des Tages möchte man ja gemeinsam eine schaffen, langfristig das Unternehmen zum Erfolg führen, selbst daran auch an diesem Erfolg zu partizipieren, persönlich, finanziell wie auch beruflich. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Und nur wenn man Menschen mit einem ähnlichen Verständnis, es muss ein diverses Team sein natürlich, aber einer ähnlichen intrinsischen Motivation, eines ähnlichen Arbeitsverständnisses, also jemand, der ein Optimierer ist und sagt, eigentlich möchte ich nur Teilzeit arbeiten, übertrieben gesagt,
Wir
funktionieren.
Ja.
Ist auch, by the way, Segway, ein Grund, warum wir bis auf sozusagen Mütter oder Personen, die sozusagen Kinder haben und dann zurückkommen, keine Teilzeitangestelltenverhältnisse zulassen. Bei uns sind alle Mitarbeiter Vollzeit.
Das wäre eine der nächsten Fragen. Wenn ihr Leute dazu holt, du hast schon von euren Werten oder Haltungen gesprochen, Wo sind auch so Momente, wo du sagst, okay, derjenige passt nicht zu uns, der passt nicht zu Bitpanda. was muss da passieren oder wie muss der oder die agieren? Ja, weil das ist, glaube ich, auch wichtig.
Ein passiert auch immer wieder. Also
man kann nicht, doch ab.
Genau, und man kann auch nicht perfekt heiren, also rekrutieren, das ist auch ganz klar. Man kann noch so tolle Prozesse bauen. Man wird immer wieder in Situationen kommen, wo man Leute eingestellt hat, die starten, wo man dann draufkommt, ist wirklich ein Cultural Fit. Wie gehen wir damit um? Wir haben im Zuge des Rekrutierungsprozesses schon vor einigen Jahren eingeführt, sogenannten Bar Raiser. Das ist eine Person, die aus einem anderen Bereich ist. Also Beispiel, ich rekrutiere für ein Softwareentwicklungsteam, dann gibt es den fachlichen Rekruter, dann gibt es die Führungskraft dafür, dann gibt es vielleicht noch irgendwie zwei, drei Teammitglieder, die auch diese Person interviewen, fachliche Eignung und Co. Und dann gibt es am Ende des Tages ein ganzes Set, wir haben da so 25 Führungskräfte bei uns, die in diesem Pool sind, die aus der gesamten Organisation sind, die quasi den Cultural Fit eines jeden Neuzugangs im ist ein halbstündiges Letztinterview noch einmal machen und prüfen. Das heißt, es kann sein, dass dann die Leiterin aus dem Finanzbereich oder jemand aus dem Marketingbereich eine Softwareentwickler interviewt, um einfach sicherzustellen, dass die Person kulturell zumindest passend ist.
Ja.
Wie gesagt, schafft man 100%? Nein. Ist das schon mal ein gutes Thema und Commitment, dass es funktioniert? Ja. Da gibt es den guten Ausspruch, finde ich, von PayPal-Gründer Peter Thiel. Die ersten 500 Mitarbeiter, die heiert man selbst, weil sie determinieren oder definieren eigentlich die Kultur eines Unternehmens, um diese signifikante Masse zu haben. Wenn man da zu divers ist, dann gibt es einen Bereich, der vielleicht extrem corporate ist und einen Bereich, der ganz, ganz irgendwie Startup ist und ein anderer, der wieder, also und ich glaube, das einheitlich im Unternehmen, gerade wenn man schnell wächst, zu gestalten, ist eine große Herausforderung.
Mhm. Wir haben vorher kurz schon von dir gesprochen, wie hast du dich entwickelt über die letzten, bald 10 Jahre? Was ist dir wichtiger geworden? Wo schaust du mehr drauf? Wo bist du vielleicht auch entspannter? Für alle uns, meine Hörerinnen, ich sitze einem extrem jungen, energetischen CEO gegenüber. Also wie hast du dich in der kurzen Zeit entwickelt?
Ja, also ich glaube, das wichtigste Thema für mich persönlich war immer, dass ich immer nicht nur bereit war, sondern wollte, mir selbst zu arbeiten. Also diese gesamte Reise bei Bitpanda, aber auch davor, da ging es immer darum, wie kann man selbst noch besser werden und noch mehr lernen oder sich über sich auch hinauswachsen. Also ich glaube, die große Herausforderung ist, das, was wir heute machen, global zu agieren, ist nichts, was man in Österreich so einfach lernen kann oder mitgegeben bekommt.
Das hast du wahrscheinlich vor 10 Jahren ja auch nicht gedacht.
Null. Also ich finde immer, das beste Beispiel ist, wenn man ein Unternehmen ist und sagt, ich bin österreichischer Marktführer und glaubt, es geschafft zu haben, dann ist das einfach das falsche Mindset, weil eigentlich geht es darum, Österreich 9 Millionen Einwohner, das ist so viel wie Manhattan in den USA, also Pilotmarkt. Wenn muss man in Europa immer denken, dass man es mindestens Europa sein muss, wenn nicht sogar darüber hinaus. Das ist ein Anspruchsthema. Und also das habe ich sicherlich über die letzten Jahre sehr, sehr stark an mir auch arbeiten müssen, um uns da laufend aus dieser europäischen Denkweise rauszukommen. Das andere Thema ist halt zu sagen, okay, wie schafft man es, möglichst viel auch auszuprobieren und zu sehen, was funktioniert nicht und daraus dann zu lernen und auch ganz offen mit möglichst vielen Menschen Kontakt und Gespräche suchen, die schon mal das Problem hatten oder die schon mal in so einer Situation
schon dort waren.
Ich sage immer, bei uns sterben keine Menschen. Wir sind zum Glück keine Ärzte und kein Gesundheitssektor. Es ist auch nicht Raketenwissenschaft, was wir tun. Jedes Problem, das wir haben, wurde schon mal gelöst, mehr oder weniger. Muss nur jemanden finden, der das damals schon erlebt hat. Und ich glaube, daraus kann man sehr, sehr viel lernen und daher dann auch für die eigene Organisation mitnehmen und richtiger machen.
Extrem spannend. Lass uns kurz nach außen schauen. Wie empfindest, wie kriegst du das Kundengefühl rein? Wie kriegst du das Kundengefühl rein und wie entwickelt sich das auch gegenüber eurem Thema, das ja eine Zeit lang schon, jetzt sage ich, vorsichtig behandelt wurde von vielen Menschen? Wie siehst du das?
Also ich glaube, das war sicherlich der größte Vorteil, obwohl es eigentlich ein Nachteil war, ist, dass Krypto extrem klein und nischig gestartet ist, hatte ja auch eine Zeit lang noch dieses Thema, es war unreguliert, ist das Geldwäsche oder was passiert damit und Dark Web und Co. Und über diese Reise der letzten 11 Jahre und noch länger dieses Erwachsenwerdens oder immer mehr Erwachsenerwerden, Maturing, einer Technologie, Blockchain und der dazugehörigen Asset-Klasse Krypto, muss man halt sich bewusst sein, dass das auch schon geholfen hat, ganz stark immer daran zu arbeiten, dass das relevanter wird und dass das besser gesehen wird und dass das daher sozusagen mehr Sinn in Summe macht. Das heißt, ich glaube, hier das Allerwichtigste ist halt einfach, laufend daran zu arbeiten, dass es besser wird. Das ist, wie gesagt, ein Thema an einem selbst, an der Industrie, an Mitarbeitern, an einem Unternehmen.
Wo steht Österreich da? Weil wir natürlich mehrheitlich auch schon noch immer noch höher aus Österreich und aus Deutschland haben. Wie entwickelt sich da Österreich im Verhältnis auch global?
Ja, also ich sage mal, die sogenannte Adoption, also wie viele Menschen in einer Gesellschaft, über 18
bereit sind, drüber nachdenken.
Genau, oder genauso. Und in Krypto investiert haben oder investiert sind, zumindest schon einmal haben, ist in Österreich aktuell 15%. Und das ist über dem europäischen Durchschnitt, der gerade zwischen 10% und 12% ist. Ähnlich wie Deutschland, muss man sagen. Und hier lustigerweise auch Österreich und Deutschland Vorreiter eigentlich, also vor Frankreich zum Beispiel oder vor Italien, bei dem Thema, sich mit diesem Thema Technologie in dem Bereich und dieser Asset-Klasse auseinanderzusetzen. Was sicherlich auch immer mit, wie eingangs gesagt, der Zugänglichkeit der Asset-Klasse auseinandersetzt, weil traditionell sind Österreich und Deutschland Länder, wo Investieren ja eher sehr zurückhaltend gesehen wird. Ja. Wenigsten Menschen besitzen Aktien. Wir haben Politiker, die sagen, dass in Aktien investieren Spekulation ist, was ein absoluter Schwachsinn ist. Das heißt, man muss sich immer bewusst sein, die Zugänglichkeit von Kryptowährungen ab einem Euro kleinteilig anzufangen, es zu lernen, es auszuprobieren und dann einfach am Weg mehr Geld, bessere Investmententscheidungen treffen zu können, ist essentiell, gerade in einem Land, wo Finanzbildung so unterrepräsentiert ist.
Lass uns, wir müssen leider schon in Richtung des Ende unseres Gespräches einbiegen, aber lass uns natürlich, weil das ist bei euch auf gefühlt, genau, ja, fast jede Stunde ein Thema, habe ich den Eindruck, lass uns ein bisschen in die Zukunft schauen. Was nehmt ihr euch vor, wo wollt ihr hin, wo sind so ja, die großen, die du erzählen darfst, kannst.
Alles gut.
Würde uns natürlich extrem interessieren, ja, wo geht Bitbahn dahin?
Klar, also ich glaube, das Allerwichtigste und das ist das, was uns so antreibt, ist, wir haben hier die einmalige Chance in Europa und damit, wir meine ich jetzt nicht uns als Bitpanda, sondern wir als Europäer in einem Technologiesektor, in dem Fall Blockchain-Technologie, vorne mit dabei zu sein und auch halt mindestens ein Unternehmen zu haben, dass das global relevant ist, anstatt es wieder den Amerikanern und den Asiaten das Feld zu überlassen. Mhm. Das ist eine Sache, die uns halt ganz stark antreibt, weil wir überzeugt davon sind, dass in den letzten 20 Jahren sehr viel einfach liegen gelassen wurde in Europa aufgrund von europäischer Bürokratie, aufgrund von der Einstellung des Mindsets. Es gibt nicht ohne Grund wandern ab einer gewissen Größe sehr viele europäische gegründete Unternehmen in die USA ab für Kapital, für Investoren, für Kapitalmarktzugang. Mhm. Das heißt für uns extrem relevant, hier einen europäischen Champion zu bauen, für Europa, aber auch global. Mhm. Und das ist eine Sache, die wir weiter konsequent über die nächsten Jahre verfolgen werden.
Und da, weil ihr seid da ja auch jemand, so wie du sagst, der dem Standort Wien, Österreich bis dato sehr treu sind, ne?
Genau, also wir sind heute mehr als 800 Mitarbeiter, die Hälfte sitzt in Wien bei uns im zweiten Bezirk. Mhm. Und sonst haben wir Standorte in Barcelona in Spanien, in Berlin in Deutschland, also in Bukarest in Rumänien, in London, in Zürich und noch einige andere. Mittlerweile auch expandiert in die Vereinigten Emirate nach Dubai und haben Sales Offices auch in Singapur und in Sao Paulo.
Lukas, zum Abschluss, wenn du, und ich weiß, das ist schwierig, da ist man vorsichtig, trotzdem, ich würde es mir wünschen bei jemandem wie dir, der schon ja, so weit gekommen ist und trotzdem noch so viel vorhat, was sind so deine 2, 3 Tipps, Gedanken, die du jemand mitgehen möchtest, der selbst groß denken will, ja, der es nicht sagt, ich akzeptiere den Status quo, sondern ich traue mich größer, globaler was angehen. Ja, was würdest du demjenigen mitgehen? Weil ich glaube, da gibt es ja viele, die das Gefühl haben in sich, ich würde gerne mehr machen. Ja. Wie komme ich dahin?
Also ich glaube, eine Sache, die mich persönlich sehr stark angeleitet hat, schon mein ganzes Leben, aber gerade meine, seit ich bei Bitpanda bin, noch viel, viel mehr ist, das klingt jetzt vielleicht plakativ, aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mhm. Also diese eine Kernaussage mit, man muss es machen. Ja. Es wartet keiner auf einen, es wird auch keiner darauf warten, dass jemand anderes macht. Wenn man selbst nicht tut, wird es nicht passieren. Und klar, das muss man, wenn man eine größere Organisation hat, dann lernen, was heißt das, Teams zu enablen und zu delegieren und die dazu zu bekommen, es zu machen. Am Ende des Tages muss man selbst die Antriebskraft sein. Es wird nämlich nie wer anderer kommen, der einen selbst sonst antreibt.
Ja, das ist schon, klingt so einfach und ist wahrscheinlich genau das so schwierig, dass man...
Es heißt halt, dass man selbst jeden Tag in der Früh aufsteht, wenn man also in die Arbeit fährt, ins Büro geht oder sich einwählt und halt nicht treiben im Sinne von antreiben, sondern ein Driver im Driving Seat sein muss. Man muss selbst die Energie reinlegen, man muss selbst sagen, man tut es. Und das führt mich zurück zum Thema Role Modeling für Führungskräfte. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil Führungskräfte das nicht machen. Warum soll eine Organisation das tun? Dann optimieren sich da alle weg.
Ich glaube, das ist ein starkes Schlusswort für unseren Podcast. Lukas, danke vielmals für deine Zeit. Großes Glück. Danke.
Deine Strategie ist gut, aber die Mitarbeiterinnen ziehen nicht mit. Business Gladiators bewegt Menschen. Wir liefern CEOs den zusätzlichen Schub, den es braucht, um die volle Kraft des Teams zu entfesseln. Melde dich bei uns und schalte nächste Woche wieder ein bei Leaders of Transformation. Bis bald.